Couch TV. Aus den Toycoach Studios. Mit Andi und Thorsten. Hey now.
Jetzt im Frühling siehst du ja im Park unheimlich viele Leute laufen. Ja? Also nicht nur im Park, also wo es ein bisschen grün ist, da laufen die Leute. Ja?
Ist auch geil.
Ja, ja, aber du machst das ganze Jahr. Es gibt, du siehst Leuten an, die sehen so nach den durchmampften Weihnachtstagen und dann so die, Bayern gibt es ja noch eine Jahreszeit mehr, da gibt es ja noch die Starkbierzeit, die meisten Leute ja auch nicht mehr fasten, sondern weiter futtern. Und dann Ostern, da kommen dann die Ostereier. Und dann merken sie, oh, die Hosen spannen ja doch schon sehr und fangen dann das Laufen an. Das siehst du richtig, wie das am Anfang des Jahres, da haben sie alle noch diese guten Vorsätze, so von vielleicht noch von Silvester und so. Und ja, dieses Jahr mache ich es dann. Und das kannst du richtig beobachten, wie es dann so im Sommer wird es noch gehen. Und wo es dann im Herbst, da wird es dann schon richtig weniger. Also da wird die Läuferdichte wird dann so ab Oktober, November wird dann deutlich geringer, deutlich geringer. Also es wird dann immer weniger im November, Dezember, Januar. Ist ja eh schwer zu laufen bei Tiefschnee. Ne? Und da merkst du richtig, wer es dann ernst meint und wer auch bei schlechten Witterungsverhältnissen sich noch die Sachen anzieht.
Ich glaube ja nicht, dass die Leute wegen der Fitness an sich laufen, sondern einfach wegen der Optik. Also ich glaube, für die Bikini-Zeit oder für die Badezeit will man sich da ein bisschen schön laufen. Und sobald die Sonne so weg ist, dass du sagst, irgendwie Freibad oder Baden, kommt eh nicht mehr in Frage. Egal, dann hör mal auf zu laufen.
Und mir kommt es auch so vor, dass das Wichtigste bei vielen Leuten ist, dass die Optik stimmt. Also, dass sie die richtigen Klamotten tragen.
Achso, du meinst die Laufoptik.
Deswegen dachte ich eigentlich, das meinst du, dass also auch beim Laufen die Optik
stimmt. Nein, ich meinte, dass die
ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass auch sehr wichtig ist, bei vielen, die es dann auch nicht durchhalten, da ist das Wichtigste erstmal, wir gehen mal zum Sportlagen und kaufen uns die geeignete Hightech-Sportausrüstung. Also da muss her, Jacke und Hose müssen zusammenpassen. Oft dieses Lyrex, was ich ja nicht so reizvoll finde bei älteren Leuten. Und das haben fast nur ältere Leute.
Das sind die eng anliegen.
Ja.
Meinst du das?
Ja, genau, okay. Genau. Das findest du ja wahnsinnig oft bei diesen alten Mountainbikern, die so alle so ab 60 oder ab 50, so ein bisschen festere Männer, die dann dieses enge Lyrex-Zeug mit so Werbeaufklebern tragen und die sich dann ganz besonders scharf vorkommen. Und das gibt es ganz speziell auch bei Joggern. Viele auch leicht so festere Frauen, die also lange gebraucht haben, die haben mehr Zeit im Laden verbracht, um sich ihre Jogging-Ausrüstung zu kaufen, als dass sie tatsächlich auf dem Lauftrack verbringen, also dass sie wirklich die Runden drehen, weil das lässt ganz schnell wach, weil die erwarten dann, die laufen einmal und ruckzuck sieht man schon, dass man dünner geworden ist und so ist es ja nicht. Ne? Und dann habe ich schon einen Satz gehört, wo so eine Dicke zur anderen sagte, ja, ist komisch, es laufen immer die Dünnen, die bräuchten das doch eigentlich gar nicht. Ja, ja, sie fragen natürlich nicht, warum sind die so dünn, weil die halt regelmäßig laufen. Ne? Weil das ist im Grunde die beste Fettverbrennung, die man machen kann, man fühlt sich wohl und ich wünschte, ich hätte noch 2 gesunde Beine, dann würde ich das auch machen. Aber leider, leider, ich kann leider nur laufen am Strand bei tropischen Temperaturen. Da tut mir das Knie nicht weh. Wenn ich habe neulich mal ein bisschen so Volleyball gespielt, mir hat das Knie so weh. Und Volleyball ist ja nun wirklich keine Belastung. Ja, das ist, also meine Knie sind wirklich nicht in gutem Zustand. Deswegen kann ich das leider nicht machen. Aber ich beobachte es natürlich.
Ne? Ja, aber du radelst natürlich.
Ich radel, da tut mir aber der Hintern weh, würde ich so sagen. Aber was ich teilweise im Park sehe, was die an einen Aufwand betreiben, um laufen zu gehen, da haben sie also dieses bunte, wie heißt dieses Zeug, was die Feuchtigkeit von innen nach außen lässt, aber den Regen von außen nach innen, da gibt es Gore-Tex.
Genau.
Also Outfits und die Schuhe sind top modern. Und dann haben sie, was ich das Beste finde, ist dann der Pulsmesser. Dass sie immer im optimalen Pulsbereich sind. Das haben sie auf dem einen Handgelenk. Natürlich alles so ganz, nicht in der Hand halten, sondern das ist so am Hand in so einem Klettverschlussding. Und auf dem anderen ist natürlich nicht irgendein MP3-Player. Nein, nein, es ist natürlich ein iPod.
Natürlich,
was oder das Smartphone, natürlich. Und dann laufen sie und du merkst, also so ungefähr wie ich nach einer harten Nacht klinge. Ne?
Ja, man sagt ja, man soll in dem Tempo laufen, dass du dich noch gut unterhalten kannst irgendwie. Was ich ja persönlich total schrecklich finde. Also ich hätte überhaupt keine Lust, beim Laufen mich zu unterhalten. Das tun die aber alle, weil wenn du zwei Damen siehst, die laufen dann, also ich gehe schneller, als die laufen, nur damit sie halt noch reden können.
Absolut.
Wahrscheinlich machen das Herren auch, also nicht jetzt gegen laufende Damen oder...
Ich bewundere das immer, weil ich könnte es nicht. Also als ich noch gelaufen bin, da hätte ich nicht reden können. Weil
ich habe auch gar keine Lust, sondern was ich gerne mache, ist Musik hören. Mhm. Was sich ja witzig ausstellt, weil ich habe meine Kopfhörer auf und dann break ich mal mit den Händen, wenn wir laufen. Kennst du, wenn
irgendwie... Natürlich, die Airdrums.
Die Airdrums oder Air-Gitarre oder was auch immer. Na klar. Schaut sich ja für Außenstehende natürlich gut aus, aber ist mir egal. Ja, das finde ich cool. Laufen, Musik hören passt. Laufen und reden, finde ich, passt überhaupt nicht.
Weil du auch dann nicht dieses Entspannungsgefühl hast, weil du willst ja eigentlich in so eine andere Sphäre abdriften und willst ja...
In den Rausch
reinlaufen. Ein bisschen reinlaufen, genau. Und das war manchmal wirklich so, dass die... Das wird ja immer erzählt und das haben noch nicht viele erlebt, dass du diesen leichten Laufrausch kriegst. Das habe ich früher, als ich noch länger gelaufen bin, da ist das manchmal eingekickt, dass du so diesen Second, also erst, weiß nicht, wie sieht es bei dir, aber am Anfang habe ich mir gedacht, ach Gott, das halte ich ja nie durch. Und dann so nach 10 Minuten, wenn du langsam und nicht zu schnell am Anfang, dann kommst du rein und dann läufst du eine halbe Stunde und dann merkst du manchmal, heute ist der Tag, heute kannst du es schaffen. Und dann läufst du und läufst und läufst und dann kriegst du dieses High, dieses Lauf-High. Das ist klasse.
So Euphorie.
Euphorie, das werde ich heute, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
Was ich auch eine Zeit lang hatte, wo ich wirklich jeden Tag gelaufen bin, du freust dich in der Früh, dass du laufen gehen kannst. Normal ist es ja so, dass du denkst, okay, gehe ich heute halt mal wieder laufen, weil es sein muss. Aber nee, andersrum, sondern du sagst, geil, heute kann ich wieder laufen und so weiter. Und wenn du den Punkt erreicht hast, dann ist es ganz gut.
Das ist dann die positive Sucht.
Das ist die positive Sucht, ja. Richtig, ganz richtig.
Weil du kannst dich an alles Mögliche meistens an schlechte Sachen gewöhnen oder an, ja, du kannst dich natürlich an Sachen gewöhnen, wie zum Beispiel Kaffeesucht, ja, die habe ich, wobei das eine der milderen Süchte ist, weil du hast halt wenn du sofort Koffein absetzt, hast du einen Tag Kopfschmerzen, 2 Aspirin mildern das ein bisschen und am nächsten Tag brauchst du ihn schon nicht mehr und dann bist du auch irgendwie wach.
Es geht weiter.
Geht schon irgendwie. Ja. Aber das ist wirklich der, das sehe ich als den gewissen Luxus, den ich mir leiste, dass ich nur feinste Espresso-Sachen an meinen Körper lasse und nicht dieses Plörre aus diesen. Und habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, dass das immer weniger wird, dass die Plörre aus dieser widerliche Filterkaffee,
den ja, weil ich das nicht mehr leisten.
Den ich verabscheue.
Ja, das macht ja auch keiner. Will auch keiner trinken, oder? Außer daheim vielleicht, so wenn dann sonntags um 3 Uhr Kaffee und Kuchen ist.
Ja.
Da finde ich es aber auch ganz okay. Das gehört dann dazu.
Da passt es.
Dieser Filterkaffee.
Das stimmt, das ist aber auch wirklich das Einzige, wo er hinpasst. Ja, weil man da, wenn du da Espresso, da sitzt du ja so am Tisch. Ja.
Nee, das ist auch so.
Dann machst du alle hektisch.
Ja, ich war auch letztens bei einer Familie eingeladen und da war Oma und Opa da und dann haben die dann Kaffee gemacht und das finde ich auch ganz schön dann irgendwie. Dann steht die Kaffeekanne auf dem Tisch und so. Das hat sowas. Das hat so. Ich würde es mir selber nicht machen, aber kann ich damit leben.
Und die Fitness, die hält dich ja seit Jahren schon auf Kurs und deswegen kannst du dir auch das. Eins kenne ich, also du kannst weiter rauchen und merkst aber noch keine negativen Effekte. Das heißt, du hast so eine Balance zwischen Laster und Sport. Das würde wahrscheinlich kippen, wenn du nur rauchen würdest, wirst du wahrscheinlich gesundheitlich nicht mehr.
Nein, so du weißt, ich rauche ja auch in Maßen. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt 3 Schachtel am Tag rauche. Aber das ist so, ich habe ja keine anderen Laster. In dem Satz, ich trinke.
Das wollte ich wissen, das war nämlich eine Fangfrage. Ich wollte mal ein bisschen reinhören in den Ahnung, ob da noch irgendwas ist, was ich
jetzt nicht entdeckt habe. Ich passe ja auch auf, was ich esse ein bisschen und so. Also nicht, dass ich jetzt kein Zucker und kein Fett, sondern man reguliert es ja auch selber ein bisschen dann. Das ist schon ganz okay, aber das Rauchen mag ich jetzt irgendwie nicht aufhören. Obwohl es natürlich schlauer wäre, wenn ich es machen würde.
Aber das wäre natürlich dieser nie zu erreichende Nirvana Superwert, wenn man das tatsächlich schaffen würde. Man isst keinen Zucker mehr, man isst kein Fett mehr. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber
geht wahrscheinlich nicht.
Geht wahrscheinlich
macht auch keinen Spaß.
Oder kleine Mengen Fett. Oh. Aber du würdest wahrscheinlich immer dich unzufrieden
fühlen. Du willst immer was wollen, glaube ich.
Und genau, genau. Und so ist es machbar, dass man die Sachen ausbalanciert. Also solange man genügend Sport macht, kann man relativ viel machen, ohne dass man raushält. Früher, das wusste ich in der Zeit gar nicht, aber da haben die in den 70ern, da haben so die Nationalspieler, die haben ja teilweise geraucht, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, wie hieß der Typ, der auch dann später
kommt? Breitner, genau.
Breitner, der hat geraucht.
Wie ein Kosake. Ne?
Ja, Wahnsinn. Und das ist ja für einen Fußball, also für einen Profifußballspieler, habe ich auch gedacht, das ist schon ziemlich gewagt. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil du musst ja Sprints machen und die Sprints, das ist ja so ein hohes Level heute, wenn du da. Weil die anderen, die powern und rauchen nicht. Und dann kommst du da mit deiner Gololunge. Da wirst du wahrscheinlich die 2 Kämpfe verlieren. Ne?
Das kann sich keiner mehr leisten. Also nicht auf dem Niveau. Was ich mache, ist okay. Ein
Torwart vielleicht.
Ein Torwart
könnte es vielleicht noch machen, aber wahrscheinlich nicht
auf Laufdauer. Fit sind
die. Ja,
mit Sicherheit. Die werden da nicht ausgenommen.
Ja, das ist ja so schnell geworden, da kannst du nichts machen. Ach so, apropos schnell. Ich habe ja ab und zu mal dann so Football geguckt, ja. Und das ist ja irgendwie, ich komme da nicht rein. Weil Football bedeutet, es wird dauernd was unterbrochen. Während wir ja gewohnt sind, dass ein Spiel, das dauert mal 45 Minuten und es wird, gibt mal einen Einwurf oder so, aber es bewegt sich. Aber bei Football, da ist eine ständige Unterbrechung und dann geht's los und dann ist so viel los, dass du überhaupt nichts mitkriegst. Da musst du immer auf das Replay warten, was da eigentlich passiert ist, weil da geht's immer innerhalb von 5 Sekunden, da fliegen da so Riesenbrecher durch die Gegend, da ist ein Gewurstel, irgendwo ist ein Ball und dann rennt einer los und alle werfen sich auf den drauf und da musst du erstmal sehen, wie das überhaupt in der Zeitlupe, wie das überhaupt so weit gekommen ist. Wenn du es bei Fußball eigentlich ganz komfortabel anschauen kannst, du siehst immer, der Ball geht da, mal sind 2 dran, aber du kannst eigentlich viel sehen. Aber beim Football, gerade im Stadion, da wüsste ich nicht, was da passiert.
Wüsste ich auch überhaupt nicht. Zumal ich auch teilweise gar nicht weiß, wo der Ball ist oder wie der Ball ist, das Ei ist.
Das Ei, ja. Du siehst ihn nicht.
Genau. Du hörst ein Riesengeschrei, Riesengeplärre.
Dann stürzen sich da, was ist das, 20 Brecher aufeinander, dann ist da ein Kuddelmuddel und dann irgendwann, zack, und dann ist wieder nichts und dann kommt Werbung.
Ich habe es auch nie verstanden, die Trainer, da gibt es Offense-Trainer und Defense-Trainer und alle haben über Funk, mit wem sprechen die da?
Keine Ahnung.
Haben sie irgendwie Kopfhörer und Mikrofone und also da bin ich vollkommen unbedarft.
Das interessiert mich auch nicht so sehr.
Nee, mir auch nicht, aber mir scheint das zu, mir ist das fast zu intellektuell, weil die machen immer so Strategien. Das ist wie quasi, wie so eine es ist im Grunde wie ein Kriegsspiel. Da brechen die ja eigentlich auch nicht so improvisiert nach vorne, sondern da wird eine Strategie gemacht. So, jetzt stellen wir uns hier auf und dann nehmen wir die nächste eine Linie ein und dann kommt der eine von der Seitenflügel, die dann dazu reiten. Also ich glaube, das ist ein Kriegsspiel, das man organisieren muss. Und das ist, will ich ja im Sport nicht, will ja nicht denken. Und beim Fußball ist es improvisiert. Da siehst du einen Ball, da gehst du hin. Ne? Ja. So einfach ist, ich bin da, wo der Ball ist. Das war immer meine Strategie, als ich gespielt habe. Egal, welche Position ich war. Was ich fantastisch finde, ist diese Show, die da läuft beim Football.
Das ist gut. Die Cheerleader, das ist fantastisch.
Nee, alles auch so. Wer dann dort singt, das singen ja die wird ja am Anfang über die Nationalhymne gesungen, soweit ich weiß. Und es singt ja nicht irgendjemand, sondern das singen ja dann bei den großen Events.
Ja, Super Bowl. Beim Finale, genau. Nee, bei den normalen Dingern, da ist das wahrscheinlich irgendeine lokale Größe. Ne?
Ja, aber auch die singen es halt super geil irgendwie. Das passt alles. Und dann mit Cornflakes und.
Cornflakes? Popcorn.
Popcorn.
Cornflakes-Klutsch.
Aus der Schüssel. Nein, Popcorn und Hot Dogs und die Cheerleader unten und das finde ich schon geil.
Das ist halt ein großes Event und es ist, glaube ich, gute Stimmung und ich habe noch nie gehört, dass da Gewalt ausgebrochen ist. Ne? Also das ist komischerweise bei Fußball mehr verbreitet, dass die sich schlägern.
Ja. Was ich auch immer nie verstanden oder was ich bis jetzt nicht verstehe, ist, wenn du zum Beispiel in Amerika in ein großes Tennisstadion gehst, wenn du da oben auf Rang 73 sitzt, was siehst du dann noch von dem Spiel? Du siehst weder den Ball, noch siehst du irgendwie, wo er hinschießt, oder verstehe ich nicht. Beim Football ja ähnlich, wenn du da ganz oben sitzt, siehst du ja auch überhaupt nichts. Genau. Aber anscheinend muss die Atmosphäre sein.
Muss wohl so sein. Ja, ich hab keine Ahnung, ich bin ja sowieso kein Freund von Live-Sport. Ich war ein einziges Mal, weil ich Kartengeschenk gekriegt habe, war ich bei so einem Lokalderby, wo die Bayern gegen die anderen Bayern da gespielt haben. Ich wusste noch nicht mal, wer ist. Also die einen sind die reichen Bayern und die anderen sind die in Weiß-Blau, die Löwen, genau. Und und es war eh klar, dass die reichen Bayern gewinnen, weil die anderen ja immer die, ne? Und dann habe ich aber gedacht, dass das einer kommentiert. Aber das macht ja keiner. Die sagen nur die Ergebnisse an. Ich dachte, dass das so ist wie im Fernsehen. Und ich sage jetzt irgendwelche Namen, weil ich kenne ja nicht so viele. Lahm spielt zu Beckenbauer wahrscheinlich nicht, aber zu Müller und Müller zu Schmidt und Schmidt und er hat den Ball und er läuft und doch, da hat ihn.
Wer soll das machen?
Ja, der Standardsprecher halt, und wie es beim Pferderennen ja auch ist. Beim Pferderennen, da wird ja die ganze Zeit was kommentiert. Da ist Egyptian Farm auf der Pferderennen und er wird angegriffen worden. Weißt du, das ist ja wie so ein Auktionator. Ja, also da passiert das die ganze Zeit und das hatte ich erwartet und das war stinklangweilig. Da ist überhaupt nichts passiert. Da sitzt du halt und dann kommt da der eine und dann der andere und dann sagt er am dann kommt der Standardsprecher und sagt dann, ja, Tor für blablabla.
Was ich aber schon oft gesehen habe, gerade beim Tennis zum Beispiel, dass die Leute so In-Ears haben, also Kopfhörer, und dann den Live-Kommentar von einem Fernsehsender zum Beispiel zum Spiel, also sie sehen das Spiel live, hören aber den Kommentar. Und das kann man hier ja auch machen, wenn du Radio hörst. Es gibt ja fantastische Live-Übertragungen im Radio, die wesentlich besser sind als alle Kommentatoren. Und wenn du das hörst, das finde ich, glaube ich, ziemlich gut. Warst du schon bei der Allianz Arena?
Nee.
Ich auch nicht. Wir beide als Milches. Armutszeugnis.
Na, eigentlich nicht.
Da war doch jeder schon.
Ja, wenn man jetzt ich war ja auch noch nicht im
Deutschen Museum.
Genau.
Wie?
Nein, da war ich noch nicht. Weil mich das nicht interessiert. Ich will, das sind so alle Bergwerke und das interessiert mich nicht.
Das Mit 17 und jetzt mit der Klasse.
Ja, ich war leider nicht. Ja, das hast du mal erzählt, genau. Ja, ich bin ja nicht hier auf die Schule gekommen, deswegen ist mir das. Aber warst du freiwillig als Erwachsener dann mal?
Ja.
Ja, zum Rumknutschen, als du noch unterwegs warst.
Nein, nicht ganz freiwillig. Ich gehe mit den Kindern manchmal hin.
Also gut.
Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich es auch für mich geil finde. Also das finde ich schon.
Weil du die Kinder auch irgendwie unterhalten musst.
Das stimmt.
Genau. Also da macht man natürlich eher mal solche Sachen. Aber wenn du jetzt ein autarker Erwachsener wärst, der jetzt keine, sagen wir so, familiären Zwänge, das sind ja Kinder, die müssen ja auch ein bisschen was lernen. Für Kinder ist das ja auch gut. Würdest du das dann machen? Ich weiß nicht. Ja. Also ich war letztes Jahr weil ich ja schon mal erwähnt habe, ich bin Rubens-Fan, gehe ich ab und zu in die alte Pinakothek und gebe mir den Rubens-Kick. Und das war absolut erfreulich. Und das mache ich gelegen. Das soll man nicht zu oft machen, weil man muss es ja dann auch mal wieder, das muss auch was Besonderes sein. Aber das finde ich dann, das finde ich super.
Warst du mal bei diesen langen Nächten da, diese Museumsnächte oder sowas?
Nee.
Das stößt mich auch ein bisschen ab.
Weil das ist so, jetzt finden wir es alle ganz dürfte zu gehen. Genau. Ich gehe lieber an Tagen, wenn keiner geht. Ja. Ich mag das auch nicht, wenn andere Leute über irgendwie so Kommentare abgeben und so.
Ja, dann Bilder erklären.
Ja, oder so Idioten, das ist ja total überladen. Ja, da kriegt der Hausverbot, der das über oben so, also Höllensturz, vielleicht das beste Bild der Welt. Würde ich dem Hausverbot erteilen.
Ich finde es immer noch viel besser, wenn die Sachen interpretieren, die nicht mal der Künstler wusste.
Ja.
Weißt du, warum die Anordnung jetzt so
ist? Ja.
Da steckt sicher viel Wahres drin, aber manchmal ist es einfach scheiße.
Das ist, und da wird, ich glaube, es wird nirgendwo so viel Schwachsinn geredet wie bei Kunst. Ach, apropos Kunst, die haben doch jetzt auf dem das ist jetzt ein lokales Thema, auf so einen vielbefahrenen Platz haben die jetzt so ein Drahtgestell gestellt. Ich habe noch keinen getroffen, der das gut findet. Sie nennen es May West am Effnerplatz. Das ist so ein Drahtgestell.
Riesig großes Teil, gell?
Riesig groß.
Ja, ja, ja.
Es ist einfach nur groß.
Ich bin nie vorbeigefahren.
Hätte man da nicht ein paar Bäume hinpflanzen können?
Ja, das verstehe ich.
Wäre das jetzt so schlimm gewesen? Oder so eine kleine Grünoase? Muss man da so ein hässliches, was ja auch schon irgendwo anders existiert? Das ist einfach nur, das geht, ich mache jetzt so eine Geste, das geht von oben so ein bisschen zusammen und dann geht es unten wieder auseinander. Also es soll in einer stilisierten Form eine Taille darstellen, die wiederum darum, haben sie sich suggeriert, also Mae West ähnlich, sieht eine Frau aus, glaube ich, der Jahrhundertwende, die irgendwie damals schon recht lockere Sprüche gemacht hat. Mhm. Also Stummfilm, ich weiß nicht, kurz nach der Stummfilmzeit war die bekannt. Ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen Mae West-Film. Aber die muss wohl irgendwie so eine Ikone gewesen sein, irgendwie ein Sexsymbol. Aber immer die ist seit, ich glaube, seit 100 Jahren fast tot. Der 50er, ich weiß nicht. Nee, warte mal, 70er hat sie noch einen gemacht. Ja, aber die ist auf jeden Fall für aktuelle Leute, die kennen die nicht mehr. Ne? Also auch der Name ist völlig aus der Welt. Also das ist kein aktueller Bezug. Und sie sollte nicht Kunst, gerade wenn sie hässlich ist, wenigstens aktuell sein. Also irgendwas muss ich sagen. Entweder es ist ein Klassiker, dann sind es alte Männer mit Hüten, okay, das ist oder Jagdszenen oder so. Oder wenn es modern ist, dann muss es aber einen Zeitbezug haben. Und Mae West ist ja nur null Zeitbezug. Hätten sie es nicht wenigstens J-Lo nennen können oder
sowas? Ja, aber ich glaube, irgendwie muss das oder der Kulturreferent muss dann irgendwie seine auch seine Arbeit als gerechtfertigt sehen. Deswegen müssen so Teile einfach irgendwo rumstehen, glaube ich. Weißt du, da kann man jetzt keinen Baum hin machen, das wäre zu trivial, sondern es muss auch in München jetzt in diesem Falle, muss es auch so ein paar so kulturelle Lichtblicke geben, wo man halt dann sagt, ja, das ist halt doch eine kulturelle Stadt München. Ich glaube, es kommt eher daher.
Aber das müsste ja dann auch bei irgendjemandem ankommen. Und hast du irgendjemanden getroffen, der sagt, Donnerwetter, das ist ja wohl sowas Tolles, habe ich ja noch nie gesehen. Und diese Formen und so. Das ist einfach, das ist industriell gefertigt. Das ist Industriedesign.
Ja, aber das gibt es oft, Thorsten. Ich finde, das habe ich schon oft gesehen, sowas, wo ich sage, das hat sicher einen Haufen Geld gekostet. Ja. Und erstens will keiner sehen und zweitens hätte man auch schönere Sachen hinstellen können.
Ja.
Das ist kein Einzelfall, das sehe ich.
Warst du mal beim ZDF in Mainz?
Leider nicht.
Naja, das ist nicht viel verpasst. Da ist ein Hochhaus, da sind 13 Stockwerke und zwei von den Stockwerken machen die Bilder bunt. Die restlichen Stockwerke verwalten sie. Aber davor, da sieht so aus, als wenn jemand sein noch so von der Bauphase so alten Eisenschrott nicht abgeholt hat. Da stehen so zufällig gebaute Eisenträger, die liegen da rum, die sind irgendwie so ineinander geschweißt. Und da wurde aber Geld für bezahlt, weil das angeblich Kunst ist. Mhm. Also das ist deren Idee von Kunst. Das muss gebaut worden sein, ich schätze in den 70er Jahren. Das sieht alles so 70er aus. Jetzt war ich länger nicht da, mag sein, dass sie es inzwischen weggekarrt haben. Ich befürchte aber, sie haben sie. Also ich spreche jetzt, mein letzter Stand ist 90er. Würde mich jetzt wundern, wenn sie es gemacht hätten.
Aber das ist ja immer so. Ich meine, das ist halt alles relativ. Der eine empfindet es als Kunst. Weißt du noch diese Geschichte von dem Beuys, der eine Installation gemacht hat, wo dann abends die Putzfrau kam und das weggewischt hat, ist nicht typisch. Für die Putzfrau war das Dreck.
Natürlich.
hat mit Kunst nichts zu tun gehabt und die Kunstszene hat die Arme im Kopf verschränkt und die hat gesagt, um Gottes Willen, ein Jahrhundertkunstwerk ist
zerstört worden. Also nie wieder herstellbar, dieses alte Fett, dieses ranzige Fett.
Das ist typisch, das ist halt so, die einen springen darauf an, die anderen nicht. Und so wird es bei Mae West auch sein. Da gibt es sicher ein paar Leute, die finden das Wahnsinn.
Ja, aber es sind immer die Leute, die mich nicht interessieren. Also jemand, der da so mainstreamig mitschwimmt und das nachplappert, worauf sich alle geeinigt haben, das sind keine interessanten Ansichten. Das ist so, bei Boys weiß ich noch, da gibt es auch ein paar Sachen, einer von den, das muss dann wohl die neue sein, neue Pinakothek in München, da stehen so zwei Krankenbaren. Da ist dann eine zweispaltige, lange Erklärung, warum das Kunst ist. Das sind Krankenbaren, die du wahrscheinlich nicht mehr so alte, aber die du in jedem Krankenhaus genauso sehen kannst. Da ist nichts dran verändert. Er sagt aber, es ist Kunst, weil er der Typ ist, der das sagen kann. Ja? Und da kann man sich dann fragen, gut, man hat sich halt darauf geeinigt und wenn er das sagt, dann ist es so. Nur muss ich das nachplappern, was die Leute meinen?
Du, es geht mir bei Bildern auch so. Es gibt Bilder von diversen Künstlern, wo einfach eine rote Fläche mit einem weißen Punkt drauf ist.
Das können kleine Kinder malen.
Könnte man 9-jähriger Sohn auch malen. Aber nein, es wird für 27 Millionen Dollar versteigert. Warum, kann dir auch nur einer erklären, der vielleicht, ist es ja ein Sinn, ich weiß es nicht. Es hat einen Sinn, sicher, aber ich kann ihn vielleicht nicht, ich verstehe ihn nicht.
Also es ist doch eigentlich bei Kunst so, wenn es nicht jeder kann und wenn es was ganz Besonderes ist, dann ist es Kunst. Aber inzwischen ist es so, wenn es den Marktwert so und so erreicht, dann ist es Kunst. Also wenn so und so viele Leute bereit sind, so und so viel dafür zu zahlen, dann ist es Kunst. Und so wird das eben gehandelt. Jetzt ist es natürlich so, aktuelle sogenannte Künstler, wüsstest du da viele zu nennen? Es gibt diesen Blender, diesen, der immer alles einpackt, der den Central Park in lauter Dinge
einmacht. Christo,
das ist vielleicht der bekannteste, aber das ist ja mehr so ein Aktionstyp. Der gibt's ja auch so in Deutsch diesen HD Schuld oder HF, GF Schuld, also zwei Buchstaben und dann Schuld mit T, so aus dem Kölner Raum, der früher mal ganz interessante Sachen gemacht hat und der mich mal angeschnauzt hat, weil ich ein Bier auf einem von seinen Schrottwagen abgestellt habe. Also er hat so Schrottwagen und ich habe da halt irgendwie war da beruflich, ich habe da irgendwas Interview gemacht oder was und habe ich halt ein Bier abgeschert, der mich da angeschissen hat. So, von seiner Kunst, aber es sind halt irgendwelche Müllwagen halt, also so schrottige alte Autos. Das habe ich halt nicht so schnell gesehen und da ist der ganz fuchsig geworden. Ne? Wobei ansonsten ganz okay, der Typ ist. Ne? Aber diese Definition hat sich eben deutlich, sagen wir, zum Leichteren verändert. Also es wird Blendern leichter gemacht zu sagen, ich bin Künstler. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber können Sie ein Pferd malen? Das ist immer mein Maßstab. Wenn Sie ein Pferd malen können, man erkennt es als Pferd, gut.
Wobei, so witzig ist, das können die ja tatsächlich teilweise, gerade die sich so selber reduzieren und bloß noch ein monochromes Bild machen irgendwie, die können ja eigentlich schon ein Pferd malen, und zwar super gut ein Pferd malen.
Aber, weiß ich nicht, sollen sie es mal zeigen? Warum zeigen sie es mir dann nicht?
Es gibt doch viele, die in den früheren Werken haben sie richtige Landschaftsporträts mit Menschen und so weiter, ja, und dann haben sie sich reduziert auf.
Also, das ist genauso wie bei Fotografen. Irgendwas zu fotografieren, was du schon mal gesehen hast, das brauche ich nicht. Also wenn man sich heute hinstellt und das macht, da wird es schwieriger, weil es ist viel Gutes schon gemacht worden. Nur wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann erwarte ich, wenn man sich Künstler nennen lassen will von mir, weil das die meisten Leute egal sind, ob ich sie als Künstler ansehe. Aber ich erwarte, dass da irgendwas ist, was ich noch nicht gesehen habe. Deswegen bei Fotografen, die interessieren mich alle nicht. Außer David LaChapelle, der meines Erachtens Rubens-Fan ist, weil der auch so ganz provokante, teilweise brutale Inszenierung macht mit einem riesigen Aufwand. Er ist ein Superstar. Ja, das ist sozusagen der Led Zeppelin, der Fotografen. Und der stellt sich nicht hin und fotografiert irgendwas, sondern der hat ein ganzes Team von Leuten, die ihm dazu arbeiten und die seine Inszenierung verwirklichen. Aber das Bild, das spricht für sich und das ist immer eine, da denkst du immer, aha. Also der hat sich immer was dabei gedacht, während diese ganzen Knipser, die da raste ich aus. Wenn mir das noch einmal jemand wagt, mir das anzubieten, sei die Freundin an einem Baggersee. Vor irgend so, weißt du, so, wenn noch so ein aktiver Baggersee an so einem, wie nennt man das, bevor es ein Baggersee ist, da wird da ja so Schutt rausgeschüttelt. Und da sind da ja so Förderanlagen, wie heißt denn das?
Kieswerk,
genau. Okay. Also Freundin vor Kieswerk, wenn ich das noch einmal sehen muss, da kriege ich einen Tropfen.
Das habe ich im Leben noch nie gesehen, was ist Freundin vor Kieswerk?
Hast du noch nie diese unbegabten Nullen, die irgendwie, hallo, ich bin Fotograf, ja, und das Einzige, was ihnen einfällt, und das habe ich ungefähr 1000 Mal schon gesehen, und ich würde ausrasten, wenn mir das heute einer nochmal zeigen würde, ich würde ihm das um die Ohren schmeißen, wenn er seine Freundin vom Kieswerk fotografiert. Das machen alle Nullen, die nichts drauf haben, fotografieren Freundin vom Kieswerk und zeigen es mir dann.
Und warum
ich habe nichts dagegen, wenn das einer privat macht und er findet es okay, aber wer zeigt mir das? Ich raste aber aus.
Warum gerade Freundin vom Kieswerk?
Ich weiß nicht warum, ja, weil sie kennen ja keine Frauen, die kennen ja nur die eine. Ja, und dann muss sie sich da halt hinstellen und die posiert da halt irgendwie, ja, stell dich mal irgendwie so dahin, ich weiß auch nicht, stell dich hin, dann fotografiert er die halt. Und die finden das halt super, weil da dieses Industrielle und die Frau...
Also dieser Kontrast zwischen der schönen Frau und der kalten
Industrie. Ja, so, weil die Frau sieht halt aus wie ihre Freundin. Ja. Also das ist deren Idee von Kunst. Und das habe ich halt leider schon viel zu oft gesehen. Und keiner von den Nieten hat es nicht gemacht. Also jeder hat es gemacht. Es ist eine Qual für mich. Und es ist total belanglos. Und ich will sowas nicht sehen. Ich will was Interessantes sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und irgendwelche Idioten, die Frauen fotografieren, das ist zu wenig. Ja, nur weil sie an die Frauen ran wollen. Ja, ich verstehe die Motivation, aber ich will es nicht sehen. Ich will das Ergebnis nicht sehen. Ja. Und irgendwelche Modeaufnahmen will ich auch nicht sehen. Deswegen gibt es nur ganz wenige, die ich interessant finde. Und einer von denen ist eben La Chapelle. Und ich glaube, er ist Rubens-Fan, weil der auch so einen leichten Drang zur ein bisschen brutal, ein bisschen kaputt und unglaublich intensive, also die Bilder platzen. Weil einfach ein Bild ist nicht ganz so einfach, wie die meisten Leute glauben, dass da einfach irgendjemand steht oder eine Landschaft. Brauche ich nicht sehen. Schlimmstes Bild in der alten Pinakothek ist brasilianische Landschaft mit Ameisenbär.
Von?
Franz Post.
Ja,
genau das sieht man da, weil der hat nämlich eine brasilianische Landschaft gemalt, Leute im Hintergrund, so ein bisschen so ein Fluss und vorne so ein bisschen Gemüse. Ja. Und er hat gedacht, das ist eigentlich schon ein bisschen wenig. Er hat noch Ameisenbär reingemalt. Ne. Muss wohl ein Hit gewesen sein, weil er hat es dann nochmal gemacht, ja, mit einem anderen Tier, was ich jetzt hier nicht verraten werde.
Und vielleicht gibt es Leute, die stehen vor dem Bild brasilianische Landschaft mit Ameisenbär und finden das Wahnsinn.
Aber nicht wirklich. Die lachen wahrscheinlich.
Ja, so hart darfst du nicht sein, Thorsten. Ich glaube, dass alles Kunst sein kann, was irgendjemand gefällt. Und wenn es nur einem gefällt.
Ja.
Also auch wenn ich jetzt diese brasilianische Landschaft mache und es gefällt jemand, dann ist es doch Kunst. Was spricht dagegen? Es muss ja nicht für dich Kunst sein.
Mm. Ja, die Tatsache, dass es jemandem gefällt, macht ja noch nicht die Kunst aus, weil ein rührender Hirsch gilt nicht als Kunst, gefällt aber vielen Leuten. Oder ein Hirschgeweih, ja, das gefällt auch vielen Leuten.
Das ist ja auch nicht gemacht, das ist ja auch bloß geschossen und dann dumm aufgehängt.
Ja, aber die...
Ich rede jetzt von Bildern.
Ja, aber der rührende Hirsch, also auf dem Bild, das gilt so als das spießigste deutsche Motiv, das gefällt vielen Leuten. Ist es deswegen Kunst? Also nur weil es Leuten gefällt, das bedeutet ja überhaupt nichts. Den Leuten gefällt alles Mögliche. Denen gefällt auch Deutschland sucht den Superstar. Ist es deswegen Kunst? Nein. Also das Gefallen, darum geht es nicht. Es muss schon eine gewisse Qualität haben. Also es muss was Innovatives, was Kreatives sein. Und da mangelt es den meisten Leuten dran. Weil wenn ich schon 1000 Mal gesehen habe, will ich das nicht nochmal sehen. Ne? Und da haben die meisten Leute Defizite, irgendwas zu machen, was Besonderes ist. Sie tun zwar immer so, aber das meiste kennt man ja schon. Ne? Also wenn ich dieses kenne ich, weiß ich, war ich schon, Gefühl krieg, gleich weg damit. Also dann bin aber ich dann nicht der Kunde von.
Ohne zu psychologisch werden, aber die Qualität, die muss ja jeder selber bestimmen. Du kannst nicht sagen, dass du sagst, dieses Bild hat eine gewisse Qualität, hat es für mich vielleicht nicht. Für den Herrn Huber und Herrn Mayer vielleicht schon. Also die Qualität, wo du sagst, dass es ein Kunstwerk ausmacht, das finde ich kein Kriterium.
Ja, es gibt schon gewisse schwere Grade oder Kreativitätsgrade, wie etwas gestaltet ist. Das kann man schon sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Weil wenn du es, also zum Beispiel, ich muss immer wieder auf Rubens zurückkommen, der meines Erachtens der größte mit weitem Abstand aller Zeiten ist, die Intensität, die der in Bildern darstellt, das ist eine Momentaufnahme, die es so natürlich nie gegeben hat. Der hat nicht irgendwas abgemalt, der hat das komponiert. Die Nilpferdjagd, da ist aber noch ein Krokodil mit drin, wo quasi Reiter mit Lanzen und ein Nilpferd und ein Krokodil, das ist ein Knäuel und da sind so viele Details drin und der Ausdruck von dem Krokodil und der Ausdruck von dem Reiter und dann die Hufnägel vom Pferd, das ist sensationell. Also das habe ich noch nie so gut bei irgendjemand anders gesehen. Es gibt Jagdszenen, die sind aber meistens banal. Also oder auch so Landschaften oder bei Fotografie, da gibt es, sehe ich immer noch, wo so Typen mit so einer Optik da vor so einer Pflanze sitzen und dann da weiß ich genau, wie das hinterher aussieht, das ist dann der verwaschene Hintergrund.
Tiefenschärfe
oder Schärfentiefe, das weiß man nie genau.
Weiß es nicht.
Und der Vordergrund scharf oder anders, dann macht er sich jetzt aber noch das andere. Das habe ich milliardenfach gesehen und die hoffen dann dadurch dann irgendwie, ja, er hat eine Pflanze fotografiert, das ist aber keine Kunst, weil das gibt es schon. Also wenn es jemand anders schon gemacht gemacht hat, sage ich, ist es keine Kunst, ist es Kopie.
Das ist richtig.
Genauso wie ein Song nachsingen ist keine Kunst, gibt's schon. Der, der es erfunden hat und der es geschrieben hat, das ist der Künstler, aber nicht der, der es nachsingt.
Ja, das sehe ich auch nicht. Sehe ich nicht.
Aber was schafft er? Es ist schon da.
Man muss es nachmachen. Bestes Beispiel, jetzt wieder ganz top aktuell, Joe Cocker. Joe Cocker hat, glaube ich, in seinem Leben noch nie einen Song selber geschrieben.
Glaube ich auch nicht.
Und hat aber Songs nachgesungen, die als Originalsongs kein Mensch oder wenige interessiert haben, aber in seiner Version, in Joe Cocker-Version, sehr wohl erfolgreich waren. Und dann ist es Kunst. Ich finde, Joe Cocker ist ein Künstler.
Also nach meiner Definition nicht. Er singt was nach, was jemand anders kreiert hat. Und er hat halt das Glück, dass, wie sagt man, das ist vielleicht ein anatomisches Glück, dass er halt so eine Stimme hat, die die Leute mögen. Aber Kunst ist es nicht, weil er hat nichts geschaffen, weil der Song war schon da. Der Typ, der es geschrieben hat, das ist der Künstler. Der andere ist der Interpret. Er hat es halt mit seiner Stimme interpretiert. Aber was hat er geschaffen? Nichts hat er geschaffen, weil das war ja schon da. Ich bin da ein bisschen hart in der Definition.
Du bist sehr hart, Thorsten.
Derjenige, der es kreiert, als das Papier weiß war, als es noch nicht da war, das ist der Künstler, das ist derjenige, der es geschaffen hat, der Creator. Der das nachher das Papier nimmt und dann vorliest, ist kein Künstler. Genauso bei Schauspielern. Ich würde Schauspieler sagen, das sind Leute, die auf Steuerkarte arbeiten. Ja, das sind weisungsgebundene Leute, die man rumstellt, die man anmalt, denen man sagt, da stellst du dich hier, dann gehst du von der Position auf die und dann sagst du es halt so, versuchst halt so zu reden, dass es nicht ganz so scheiße klingt, dass man nicht gleich merkt, dass du die Worte vorliest, wie es bei den meisten hölzernen Schauspielern ja so ist. Das sind keine Künstler.
Also Künstler ist sagen, der Typ, der... Maria Callas ist keine Künstlerin.
Maria Callas war eine, lass mich kurz mal, ich muss hier erstmal laden, das ist jetzt diese Gang mit der Nase.
Die
Opernsängerin, die Sachen nicht.
Die interpretiert Sachen.
Also pass auf, bei Opernsängern bin ich nicht sicher, weil es ist nicht leicht, da ist es keine anatomische Gegebenheit, dass sie die Stimme hat. Die Stimme hat die gebaut, die hat gearbeitet.
Nee, das ist sehr wohl eine anatomische Gegebenheit. Absolut.
Kannst du die nicht trainieren?
Du kannst, wenn du den Grundstock hast,
kannst du sie bilden.
Ich meine, mein Großvater war ein sehr berühmter Opernsänger, deswegen weiß ich das. Und auch er war ein Künstler. Und so sehe ich, dass jeder, der eine Darbietung zeigt oder eine Interpretation von irgendwas zeigt, sehr wohl ein Künstler ist. Und die Callas nicht als Künstlerin zu bezeichnen, ist sehr, sehr, sehr gewagt.
Ich bin noch nicht sicher. Ich muss jetzt gerade mal überlegen.
Also und Joe Cocker war mir gerade dabei, ist nichts anderes als die Callas auf seine Art und Weise. Ich sage jetzt nicht, dass sie denselben Level haben müssen, aber an sich sind es beide Künstler. Weil sie schaffen was, zwar nicht, wie du das definierst, als Komposition oder als Textwerk, sondern sie schaffen doch ihre Interpretation, sehr wohl Kunstwerke. Also ich sehe das auf jeden Fall so.
Also die Callas hat Sachen gesungen, was hat die gesungen? Was ist ihr größter Hit?
Die ganzen großen Opern.
Also Carmen.
Zum Beispiel. Zauberflöte, was weiß ich. Alle Sachen, die seit wie vielen Jahren, 200 Jahren existieren. Und sie hat es so gesungen und so interpretiert, dass sie dann die Callas wurde, weil es halt so wie niemand anders klang.
Keine Künstlerin, gute Handwerkerin, ist meine Definition. Ja, weil sie hat es nicht kreiert, sie hatte eben das Glück, dass sie mit dieser Stimme geboren, die sie dann, da und das will ich mal zugestehen, dass sie diese Stimme, wobei, jetzt mal ganz ehrlich, ich will das nicht hören, ich höre mir keine Callas-Platten an, mir geht dieses Gesinge tierisch auf die Nüsse, aber ich bin jetzt kein Fanatiker, der sagt, das sollen nicht andere Leute hören, die das gerne hören. Ja, ich sage nicht, das soll es nicht geben. Wunderbar, wer das hören will. Ich brauche das nicht, dass da irgend so eine Frau in den höchsten Tönen schreit oder irgendwelche Männer. Lalala. Ich finde das grauenvoll, dieses Gesinge.
David Garrett, kein Künstler?
Das ist dieser Typ mit der Geige. Mhm. Was macht der denn? Der geigt so.
Arthur Rubinstein, kein Künstler?
Ist es ein Dirigent?
Pianist. Spielen Werke, die sie...
Du hast mich nur insofern, weil ich mich mit dem Zeug nicht beschäftige. Okay. Deswegen müsste ich wissen, was die machen. Ich kann jetzt nicht über Leute urteilen, wo ich nicht genau weiß, was die im Detail machen. Bei Joe Cocker weiß ich es. Mhm. Und bei Callas weiß ich es auch. Aber bei Arthur Rubinstein habe ich ja gedacht, der wäre Dirigent. Insofern sollte ich da mal die Klappe halten. Nur, wenn jemand die Sachen nachspielt, dann gestehe ich dem zu, gewiss, wenn das so ist, ich weiß ja nicht, ob es aber gut ist, eine gewisse Virtuosität, also technisch, kann er seine Finger schnell bewegen und hat vielleicht noch irgendwie andere Akzente oder wie man Sachen, aber er ist ein Interpret. Aber ist ein Interpret ein Künstler? Ich würde sagen, nein. Ich sage nein. Der Künstler ist der Typ, der es geschrieben hat. Vielleicht hier Mr. Beethoven. oder Mozart oder Bach, das sind die Künstler. Die Typen, die das nachher nehmen, wenn das Blatt schon da ist und es dann nachspielen, was hat denn der kreiert? Es ist ja schon da, das Zeug zu kreieren, das ist für mich der Künstler. Nicht für mich, das was ist der Künstler. Der andere ist ein Interpret. Ich sage nicht, Kunst, das soll es nicht geben, aber die Leute kriegen viel zu viel Ruhm dafür, dass sie nichts gebracht haben. Sie haben sich halt, oder genauso wie Typen, die irgendwelche Songs nachspielen und dafür Geld verlangen. Ja, die kriegen von mir keinen Cent. Eine Coverband kriegt nie Geld, die würde ich nie Geld für zahlen, um eine Coverband zu sehen. Natürlich kannst du irgendwie diese ganzen Soul-Revues, das kann man, ich sage nicht, das soll man nicht machen. Nur, ich habe nur Respekt davor. Kann jeder. Jeder, der das machen will und der ein bisschen musikalisch ist, kann das machen, weil es ja schon da ist. Aber schreibt das Zeug mal. Das ist die Kunst. Und jemand, der beides kann, das würde ich sagen, ist ein richtiger Künstler, der die Sachen schreibt und interpretiert. Das ist der Künstler. Zum Beispiel, gutes Beispiel wäre Dylan, der seine Sachen schrecklich interpretiert, häufig, und dann kommt jemand anders und macht einen riesen Hit draus. Da ist trotzdem Dylan derjenige, der das gemacht hat, weil er hat diese gute Basis dahin gemacht.
Michael Jackson, kein Künstler?
Ich weiß nicht, hat er geschrieben?
Auch. Er hat teilweise Songs, die er geschrieben hat, teilweise Songs, die es schon
gab. Naja, dann ist er wohl ein Künstler gewesen. Ist keiner jetzt, der mir gefällt, aber der hat doch eine gewisse Inszenierung daraus gemacht und hat die Sachen, wenn er sie dann geschaffen hat, hat die dann so innoviert und dann auch im großen Stil aufgeblasen, würde ich schon sagen.
Also, das ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Wenn eine eigene Interpretation ist Kunst, Thorsten. Oder kannst du mir
nicht sagen? Ja, aber es sind seine eigenen Ideen, die er dann interpretiert. Und er hat seine eigene Idee von sich sozusagen theatralisch überhöht und hat daraus eine gewaltige Show gemacht.
Kein Mensch macht das schon. Auch Rubinstein macht es nicht anders. Oder Joe Cocker, die Interpretation ist doch die Kunst. Und nicht das einfach, die singen ja nicht la 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 la, sondern die Einzigartigkeit und die Kunst ist es, so zu singen, wie es nur ein Joe Cocker singen kann. Nicht, weil er jetzt physiognomisch eine besondere Fähigkeit, sondern weil er das Gefühl hat, weil er den Ausdrucksfähigkeit hat, weil er es spürt, weil er es auch einfach kann. Also Thorsten, da könnte ich mit dir lange streiten.
Ja, klar. Können wir ruhig machen, weil das ist ja keine, da gibt es ja keine finale Antwort. So und so ist es. Man kann ihnen das zugestehen, dass sie das sind, aber was ich ihnen zugestehe, ist, dass sie das nett interpretieren, dass sie eine gewisse Musikalität haben, Fingerfertigkeit, Handwerk und dass sie ein gewisses, vielleicht bei Rubinstein weiß ich es nicht, ein gewisses Gefühl vermitteln, das anders ist als das Original, dass er vielleicht noch eine andere Interpretation dazu gibt. Das mag sein, wobei das immer leichter ist, als wie gesagt, die ganze Sache zu erfinden. Das heißt, jemand, der, also ich nehme es jetzt in meinem Bereich, einen Text zu schreiben, schwieriger, als nachher drüber zu gehen und daran rumzuschnitteln und dann zu sagen, nee, mach das doch so. Das ist leichter, weil da ist schon was da. Nur wenn das Papier weiß ist und du das erstmal alles erfinden musst, ist viel schwieriger, als hinterher zu sagen, ja, finde ich halt, im Grunde, ja, das kann jeder. Ja, deswegen also die dritte oder vierte Version vom Drehbuch, die ist leichter als die erste, auch wenn die erste vielleicht schlecht ist, aber zumindest der erste hat das aus dem Nichts erfunden und die anderen, die hatten schon was, mit dem sie arbeiten konnten und konnten da noch ein bisschen was einfließen lassen und mussten sich nicht mehr so viel Strukturen auseinandersetzen. Das ist viel leichter als die Sachen zu kreieren. Ich bin immer auf der Seite von dem, der es erfindet. Und das ist zum Beispiel aus der aktuellen Zeit. Es gibt doch diesen andauernden Streit zwischen den Facebook-Erfindern. Das sind diese beiden Wasps, so zwei gut aussehende Brüder. Und Mark Zuckerberg, den sie engagiert haben als Programmierer. Weil die hatten Ideen und die hatten Konzept, wie sie das machen wollten, konnten, waren aber keine HTML-Code und was man da alles können muss, Programmierer. Und Mark Zuckerberg konnte das. Und er kam zu denen und wo hatte irgendeine saublöde Idee, die sie nicht wollten. Und haben gesagt, ja, aber mach doch unsere und wir zahlen dich dafür. Da gibt es Nachweise.
Diese Harvard
genau. Geschichte. Genau, und das habe ich jetzt gerade aktuell gelesen. Und dann gab es da, dann hat der Zuckerberg diese Idee von den Brüdern genommen. Und hat daraus dann letztlich Facebook gemacht. Dann haben die prozessiert und haben auch mit Riesenaufwand haben sie auch um die 60 Millionen Abfindung gekriegt.
Ja, 65 Millionen haben sie
bekommen. Irgendwas, genau.
Was und jetzt, Taschengeld ist.
Ja, aber letztlich hat es dann Zuckerberg aufgebaut und hat das Facebook gemacht, in dem jeder ist. Und jetzt nach 3 Jahren oder was, kommen die beiden Typen wieder und sagen, das war viel zu wenig und sie wollen mehr. Was, glaube ich, bei den Leuten nicht so gut ankommt, weil weil für den normalen Menschen sind 60 Millionen schon sehr üppig. Und auch eine sehr gute Idee ist mit 60 Millionen schon sehr üppig bezahlt. Natürlich könnte es mehr sein, aber letztlich den ganz großen Erfolg hat Zuckerberg gemacht. Und sie hatten zwar den... Und da könnte man jetzt streiten, wer ist jetzt eigentlich das kreative Genie? Mark Zuckerberg, der das perfekt und wahnsinnig populär umgesetzt hat, der aber die Initialidee nicht hatte, oder die Brüder, die Initialidee hatten, aber möglicherweise das gar nicht so gut umgesetzt hätten. Und da wüsste ich jetzt keine Antwort drauf und ich wäre jetzt nicht in der Lage, das zu beurteilen, wer derjenige ist. Das ist eine, würde ich sagen, eine Gemeinschaftsproduktion und dadurch, dass sie 60 Millionen gekriegt haben, hat man jetzt auch nicht so viel Mitleid mit denen. Ne?
Nee, erstens und zweitens konnte ja zu dem Zeitpunkt keiner wissen, dass es so durch die Decke geht, Facebook. Also zum Zeitpunkt, als sie diese 65 Millionen zugesprochen bekommen haben, war es ja nicht so wie jetzt, dass du wie viele Milliarden zu, keine Ahnung, Facebook-Mitglieder hast. Und dafür ist es, glaube ich, schon gut abgegolten. Und der Zuckerberg hat ja sicher auch seinen Teil dazu beigetragen. Der hat ja nicht nur die Idee übernommen, sondern der hat ja auch ganz eigene Ideen dort drin verarbeitet. Insofern ist es eine Pattsituation, glaube ich. Irgendwie ja, so.
Also der hat das unglaublich populär exekutiert und hat das unglaublich clever gemacht,
genau.
Hatte aber nicht die Ursprungsidee.
Das sicher nicht.
Und da ist jetzt wirklich die Frage, auf wessen Seite man steht. Und dadurch, dass wenn sie jetzt nichts gekriegt hätten, wäre es bitter gewesen für die Typen. So wäre es im Normalfall gewesen. Aber die haben ja 60 gekriegt und das sieht auch jetzt nicht gut aus. Weil mit 60, finde ich, sollten sie jetzt auch mal...
Das ist kein Taschengeld.
Genau. Und ja. Jetzt wollen sie aber noch mehr, aber... Das finde ich jetzt auch unangemessen, weil sie haben ja 60 gekriegt und mit 60 müssen sie jetzt auch nicht mehr arbeiten und so. Und die können ja aber jetzt gucken, dass sie wieder eine Idee haben, können ja ihm zeigen, dass sie es vielleicht eigentlich besser können. Aber dass er das denen quasi genommen hat, das ist vielleicht nicht ganz fein und nicht ganz sauber, aber so ist das nun mal, ne? So ist das halt meistens. Das ist halt immer das Risiko, wenn du jemandem deine Idee erzählst. Ne?
Ja, dieses Nachtrocken ist auch, finde ich, auch nicht gut. Dieses, bloß weil es jetzt noch mehr wert ist, noch mehr zu verlangen, finde ich auch jetzt nicht so die ganz
Feier. Denn das ist ja jetzt dieser Wertgewinn oder dieser Wertzuwachs ist jetzt ja nicht mehr ihr Verdienst. Nein. Also das ist jetzt definitiv nicht mehr ihr Verdienst. Die Grundidee, das gebe ich zu, wobei, was ist die Grundidee? Es gab ja zu der Zeit, gab es da nicht schon MySpace? War das nicht im Grunde schon die
Vorlage? Ja, aber dieses Networking, die wollten es, soweit ich weiß, nur auf dieses Harvard beschränkt.
Das war die Grundidee.
Das war die Grundidee. Und das Geniale an dem Zuckerberg war ja, dass er das nicht nur auf dieses Uni beschränkt hat, sondern dass er das erst auf 2 Unis, 3 Unis, 10 Unis, 2 Kontinente, 4 Kontinente und dann halt Millionen, Milliarden. Das war, glaube ich, der...
Ich habe mich gerade verschluckt. Entschuldige, dass ich dir die Argumente verhuste. Aber ich habe versucht, Wasser auf Lunge zu rauchen.
Ja, sehr schön. Das war, glaube ich, der Geniestreich von dem Zuckerberg.
Aber das ist oft so, dass die Leute den Hals nicht voll kriegen. Die Ex-Frau von diesem Typen aus Wall Street, Mike Douglas, genau. Der ist ja jetzt schwer krank und der hat ja Wall Street den zweiten Teil gemacht. Allerdings habe ich ohne Charlie Sheen. Aber da müssen wir alle mal über Charlie Sheen reden. Das ist ja der Winning Tiger Blood. Es gibt nichts Besseres als einen reichen Kokser. Dem alles egal ist. Wunderbar. Aber jedenfalls die Frau von ihm, die Ex-Frau, die hat ja von ihm schon irrsinnige Mengen Geld gekriegt.
Meinst du jetzt im richtigen Leben oder in Wall Street?
Im richtigen Leben.
Also nicht Zita Jones, sondern die davor?
Nein, die davor. Die seine Ursprungs... so Alter, noch nicht so...
Weiß ich nicht, okay.
Die ist keine Schauspieler, also keine bekannte Frau. Also eine normale Frau, die er halt damals hatte, als er noch nicht ganz so berühmt war. Und dann haben die sich halt scheiden lassen und da hat die, ich sage jetzt in der Hausnummer, 60 Millionen. Also irrsinnige Menge Geld plus, was die immer dann noch kriegen, so monatlich für die Kosten. Das sind dann immer noch so Appanage, genau, so 2,50 oder was die halt so kriegen. Und dann hat er Wall Street gemacht und jetzt hat die wieder angefangen und das macht sie richtig unsympathisch. Da hatte der schon nichts mehr mit ihr zu tun. Da war der schon lange von der geschieden. Jetzt will die vom zweiten Teil, will die auch noch was haben. Weil sie sagt, ja, aber beim ersten Teil, da war sie ja noch mit ihm verheiratet. Und der zweite Teil ist ja nur zustande gekommen, weil der erste Teil so erfolgreich war. Und deswegen der zweite, und deswegen hat sie mit dem zweiten...
Das ist aber ganz mies.
Und das ist dann wirklich unterste Schublade, gerade wenn du schon so viel gekriegt hast. Also da kann man echt nur sagen, das ist eine widerliche Frau und ich wünsche ihr alles Schlechte. Weil, weißt du, es gibt eine Grenze, was an Gier angeht. Das ist nicht so, dass die jetzt, weißt du, in einer Einzimmerwohnung wohnt. Mit 60 Millionen, die wohnt sehr anständig. Und auch wenn sie das ankotzt, dass er jetzt eine andere hat, aber so ist das nun mal. Ne? Aber jetzt noch da wieder angekommen. Und gerade wenn der Mann krank ist, das macht man nicht.
Wird sie durchkommen damit?
In Amerika, ich habe keine Ahnung.
Alles möglich.
Da ist alles möglich. Das ist ja völlig skrupellos. Da gibt es ja keine, das ist der Thunderdome. Da gibt es keine Gesetze. Das ist das kriminellste Land der Welt. Das ist ja fürchterlich. Da geht es nur darum, wie groß ist dein Anwalt und wie viel kannst du in Anwälte pumpen und wie kann der irgendwas drehen und wie lästig ist es dem anderen. Weißt du, das kann ja sein, dass der Typ einfach auch so geschwächt ist. Weißt du, weil das machst du nicht einen schwer krebskranken Typen noch verklagt. Das ist doch nicht das Letzte.
Aber nochmal zum Zuckerberg nochmal zurückzukommen. Ist es denn nicht so, dass in Amerika kein Verfahren zweimal aufgerollt werden darf?
Ich glaube, es wird auch nicht. Nee, es ist ja abgeschmälert worden.
Da gab es doch irgendwas, im Gegensatz zu Deutschland. Da kannst du dir ja nochmal in, was weiß ich.
Das sehe ich auch mal im Fernsehen, das weiß ich auch so im Detail nicht. Aber das, somit wurde das jetzt, glaube ich, auch abgelehnt, weil das war die
Begründung. Weil es einmal schon verhandelt wurde und dann ist es einfach für alle Zeiten gegessen.
Ich glaube ja. Und die haben halt versucht, das auch noch. Also die sind schon, das ist schon diese eine unangenehme Art von Gier, die ich nicht nachvollziehen
kann. Die zwei, die waren ja vorher schon stinkreich.
Das kann sein.
Waren ja keine armen Leute.
Das sind so Typen aus reichem Haus.
Ja, also richtig.
Und sehen noch gut aus.
Und sehen gut aus. Also alles, was wir nicht haben.
Naja, wir wollen es nicht so manchmal. Aber die haben nun wirklich keine, das sind jetzt keine
Typen
aus der Unterschicht. Das sind halt so, die heißen wahrscheinlich so und so viel der Dritte und kommen aus irgendeiner reichen Neuengland-Familie und sehen fantastisch aus und sind im Ruderteam und sind halt die Jocks. Und dann kam halt Zuckerberg, der nur wirklich, also man kann viel Gutes über ihn sagen, er sieht nur nicht gut aus und ist aber ein smarter Typ offensichtlich. Und
wie heißt du dein Amis? Zuckerberg oder wie?
Ja, Mark Zuckerberg.
Zuckerberg.
Ja klar, glaubst du, die sprechen irgendeinen Namen richtig aus? Das wäre.
Aber Zuckerberg ist auch Zuckerberg. Ein ganz geiler Name, oder?
Ja. Zucker. Naja, aber das sind diese, so sind die halt drauf, die Leute, und die kriegen den Hals nicht voll und es muss immer noch mehr und immer mehr und Gier und Gier und Gier und naja, und das kriege ich ja jetzt auch zu spüren und werde da sicherlich den Kürzeren ziehen, ne? Weil ich hatte ja schon angedeutet, dass ich gewisse Probleme mit dem amerikanischen System habe und eigentlich eine etwas größere Menge Geld kriegen sollte, nur ich gehe nicht davon aus, dass ich sie kriege und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir nicht hier mit Geld verdienen können. Können wir mal, also nicht, dass ihr was zahlen sollt, aber vielleicht können wir das auf so eine hohe Ebene bringen, dass ihr das Leuten erzählt und dass das so hart runtergeladen wird, dass wir ein bisschen Kohle machen können, ne? Dass wir uns auch weiterhin das schnelle Leben leisten können und den guten Kaffee trinken.
Genau, schnelle Frauen, schöne Autos.
Oder wie damals, wie hieß er, George Foreman gesagt hat, als er gefragt wurde, dass er in den 90ern nochmal in den Ring gestiegen ist, da war er schon Mitte 40, da wurde gefragt, warum er das überhaupt noch macht, da meinte er nur, Fast Women, Slow Ponies.
Couch TV. Yes. Spitzen Entertainment für zu Hause und unterwegs. Auch für Handy, iPod und MP3-Player. www.knisterpulver.de. Immer Primetime. Ehrlich und rein.